I Feel You, ein Psychologie-Podcast des Reflab. Das Leben ist kompliziert genug.
Reflab.
Hallo ihr Lieben, ich bin Jana Horstmann und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von I Feel You, dem Psychologie-Podcast des Reflab. Wir hatten eine längere Pause, umso schöner, dass ich jetzt wieder da bin mit einem neuen Thema. Es geht um Sexualität. Ich habe drei tolle GesprächspartnerInnen und ich freue mich, jetzt mit einem ersten tollen Gesprächspartner einzusteigen. Sexualität ist ein, ja, besonderes Thema, vielleicht nach wie vor, weil es, glaube ich, für viele Menschen nach wie vor ein Tabuthema ist, weil es viel mit Körperlichkeit zu tun hat. Es gibt ganz viele unliebsame Gefühle, die mit der eigenen Körperlichkeit auftreten können, von Scham über Ängste und Unzufriedenheit. Und Sexualität viel auch damit zu tun hat, dass wir uns an Bildern oder an Ideen oder Dingen abarbeiten, die wir irgendwo mal gesehen haben. Oder mein Partner möchte dieses oder meine Partnerin möchte dieses oder jenes gerne ausprobieren und vielleicht habe ich da gar keine Lust drauf. Sexualität erfordert Intimität und auch das Auseinandersetzen mit der eigenen Lust. Und darum soll es auch in der ersten Folge zum Thema Sexualität gehen. Mein Gast in dieser ersten Folge ist Konstantin Delbrügge. Konstantin ist Sexological Bodyworker, arbeitet viel mit Körperarbeit, macht Sexualbegleitung für Menschen mit Einschränkungen, geht in Seniorenresidenzen und arbeitet mit den Menschen vor Ort, ist Tantra-Masseur, macht Kuscheltherapie und Sexualcoaching. Das heißt, Konstantin arbeitet direkt am Körper, also sehr nah bei und mit den Menschen. Ich bin total dankbar für das Gespräch. Ich habe ganz viel nochmal gelernt. Es gibt bei dieser Folge von I Feel You keine O-Töne. Sonst habe ich ja immer ein paar Menschen auf der Straße befragt, was sie zu dem Thema denken, was sie für persönliche Erfahrungen mit einem bestimmten Thema gemacht haben. Ich denke, ihr versteht, dass es bei Sexualität etwas sehr, sehr Intimes ist und ich deswegen darauf verzichtet habe, Menschen zu interviewen zu diesem Thema. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören von dieser Folge von I Feel You zum Thema Sexualität mit Konstantin Delbrügge. Hallo lieber Konstantin, ich freue mich, dass du da bist. Wie schön, dass ich dich begrüßen darf in meinem Podcast.
Ja, hallo Jana, schön, dass das geklappt hat. Ich freue mich.
Ich starte meinen Podcast ja immer mit der Frage, wie es dir geht oder wie du dich gerade fühlst. Wie fühlst du dich gerade? Wie ist deine Stimmung?
Ganz freudig und ein bisschen aufgeregt und auch sehr neugierig darauf, wohin uns unser Gespräch führen wird. Total gespannt, was da sich zeigt.
Sehr schön. Ja, ich bin auch ganz freudig. Ich bin heute Morgen noch sehr müde gewesen, aber jetzt ist so eine fröhliche Müdigkeit so. Das ist, glaube ich, gerade so meine Stimmung aktuell. Genau. Schön, dass du da bist. Ich bereite mir zwar immer so ein paar Einstiegsfragen vor und unser Thema Sexualität in Verbindung mit dem Thema meines Podcasts, so ein bisschen I feel you, Gefühle, psychische Gesundheit, Wohlbefinden und sowas. Da dachte ich mir, ich frage dich doch mal, welches Gefühl dir am meisten bei deiner Arbeit begegnet oder was du so, welches Spektrum an Gefühlen du so erlebst bei deiner Arbeit, was du tust.
Also es kommt darauf an, ob du jetzt nach dem fragst, was ich fühle oder welchen Gefühlen ich begegne. Bei den Gefühlen, denen ich begegne, das ist ganz viel Trauer auch, also es bei vielen Leuten klemmt es irgendwo. Die erleben einen Verlust. Sexualität, was vielleicht irgendwann mal auch eine Ressource war, ist keine Ressource mehr. Vielleicht ist auch Sexualität nie eine Ressource gewesen. Und auch da eine Trauer darum. Sagen, okay, bei anderen Leuten klappt es doch, was ist mit mir verkehrt? Es ist aber auch ganz viel Neugier. Ne? Es wollen Leute was Neues lernen, sagen, ah, okay, es fängt gerade wieder was an. Ich bin jetzt nach der Menopause und plötzlich habe ich Lust, so viel Lust, wie ich es noch nie hatte. Und ich brauche jetzt jemanden, der mich begleitet. Vielleicht auch mal jemand, der dann sagt, ja, das ist okay, das ist normal. Also, oder du bist normal, ja. Also es darf alles passieren. Freu dich doch, freu dich und geh auf diese Entdeckungsreise. Ich begleite dich gern. Also es ist das ganze Spektrum, auch Angst und Wut, also weil da ja auch viele Partnerschaftsthemen drin sind. Na, Sexualität ist dann immer nur der Kristallisationspunkt, an dem sich Schwierigkeiten in Beziehungen zeigen. Wo es dann darum geht, geht die Beziehung kaputt, bricht die auseinander? Was verändert sich in der Beziehung? Mein Partner, meine Partnerin verändert sich gerade und ich komme nicht mit. Ja? Ich bekomme Vorwürfe, ich habe das Gefühl, ich bin nicht normal, ich bin nicht in Ordnung, was stimmt mit mir nicht? Also eine ganz große Palette. Und ich finde es für mich, das stärkste Gefühl ist Freude. Mir macht meine Arbeit so viel Freude und ich sehe, dass oft nur dieser vorurteilsfreie Raum, in dem man sich mitteilen darf, schon was ändert bei den Menschen. Und sie mit weniger Last gehen und vielleicht auch mit mehr Neugier. Ja, gerade wenn sie dann so mit dieser Last ankommen, dann ist es oft spürbar, dass sie wieder entlastet gehen. Und ist auch die Freude in dem Moment, wo Leute was Neues lernen wollen. Das ist total schön, also dass ich dann diese Menschen begleiten darf und ich mache ja auch dann viel Körperarbeit und so. Das ist so schön, was sich da zeigt, also total wertvoll. Ich habe dann oft das Gefühl, ich mache den schönsten Job der Welt. Also.
Voll schön. Du hast mit der Trauer angefangen und endest gerade in dem, was du sagst, mit der Freude. Um nochmal bei der Trauer kurz einzuhaken und ja. bei der Last, du hast gesagt, die Menschen kommen mit unglaublich viel Last und so das Erste, was du gesagt hast, war eben auch ganz viel Trauer beziehungsweise auch Wut und Angst. Warum scheint es so ein Thema zu sein, was eben auch so sehr belastet? Du hast auch gesagt, vieles so an Partnerschaften, vieles kristallisiert sich dann irgendwie auch an der Sexualität oder an dem Thema von Sexualität miteinander. Ich meine, es ist ja total wichtig, dass wir diese Gefühle haben und dass wir traurig sein können und wütend sein können und Angst haben. Und trotzdem ist es ja irgendwie jetzt auch, wie du gesagt hast, spannend, dass es irgendwie einfach viel schnell für viele Menschen ein belastendes Thema sein kann.
Ja, also es gibt halt so viele gesellschaftliche Narrative über Sexualität, so viele Vorstellungen darüber, wie wir im Kontext von Sexualität zu sein haben oder wie wir funktionieren sollen, dass es was ist, was eigentlich schon gar nicht zu bewältigen ist. Ja, das ist überfordert einen total. Ja, und auch dieses statische Narrativ von Sexualität. Also da ist ja, es gibt ja ein Idealbild von Sexualität, so mehr oder weniger. So muss es sein. Ja.
Wie muss es denn sein? Wie ist denn das Idealbild, was du so gespiegelt oder was du so erzählt bekommst?
Also womit sich die meisten Menschen abtun, ist ein Bild von Sexualität, was... Wo ich sage, ja, hat sich da gar nichts dran geändert? Seitdem ich jung bin. Also auch immer noch so dieses Gefühl zu haben, okay, Sex ist, also gerade wenn man dann partnerschaftlichen Sex anschaut, Sex ist ein bisschen Vorspiel, Penetration, Orgasmus, Einschlafen. Oder vielleicht nicht einschlafen, aber okay, dann vielleicht noch ein Nachspiel. Aber das ist, da ist nicht viel mehr außenrum und das ist wie so eine Abhakliste. Ja, also wobei halt auch sowohl Männer als auch Frauen dann diesen Druck spüren, ne? Also Frauen diesen klagen zum Beispiel ganz stark über diesen Orgasmusdruck. Ja, also mittlerweile spüren sie das ganz stark, dass viele Männer das als Zeichen ihres Erfolgs sehen, wenn Frauen zum Orgasmus kommen. Ja, und das, wenn das nicht passiert, dann sind sie keine guten Liebhaber. Und Frauen im Umkehrschluss dann oft das Gefühl haben, okay, sie müssen unbedingt abliefern. Ja. Und also das fand ich auch ganz erstaunlich. Das war halt Ergebnis einer Parship-Studie, bei repräsentative Parship-Studie, also wo Männer gesagt haben, das ist das Wichtigste für sie, für das Beste, das Zeichen für guten Sex, wenn ihre Partnerin oder ihr Partner zum Orgasmus kommt. Wichtiger als der eigene Orgasmus.
Also geht es ja dann doch irgendwie einfach sehr, sehr darum, irgendwie die Erwartungshaltung des anderen zu erfüllen.
Also die vermeintliche. Die vermeintliche Erwartungshaltung. Ne? Also das heißt, man setzt sich so gegenseitig unter Druck. Man denkt, man weiß, was der andere will oder was gesellschaftlich gefordert ist. Und dann bleibt die Freude einfach auf der Strecke. Und ich meine, das hat schon Cher Hyde Cher Hyde Report sagte das was über dass die weibliche und die männliche Sexualität. Also das 1972 hat, glaube ich, Cher Hyde das erste Buch geschrieben, 74 oder 76, dann erstmal über die Frauen. Das war der echte Hammer. Also hat ganz viele Glaubenssätze über den Haufen geworfen und hat gezeigt, dass Frauen durchaus zum Orgasmus kommen, aber halt nicht bei Penetration. Also damals, ne? Also halt die Mehrzahl der befragten Frauen hatte davon berichtet, ja, sie würden schon den Orgasmus kennen, aber nicht aus partnerschaftlichem Sex. Ja? Und das hat dann plötzlich so, okay, ja, die Wahrnehmung verändert. Früher war es klar, okay, also Sex ist hauptsächlich zum Lustgewinn der Männer, ja. Naja, also die hat die Freude in den Vordergrund gesetzt, also Sex neu definieren. Und da war die Freude der zentrale Bestandteil. Also um der Freude willen, man begegnet einander um der Freude willen. Man begegnet auch seinem Körper, ne, auch beim Solo-Sex, bei der Masturbation, um der Freude willen, nicht um irgendwas abzuarbeiten, sondern um der Freude willen, um dem Raum zu schaffen, in dem man so sein darf, wie man ist, ohne beurteilt zu werden.
Aber es ist ja total spannend, dass so gerade diese Freude, also in meiner Wahrnehmung ist so die Freude am eigenen Körper oder die Freude auch an dem, was dem eigenen Körper Lust bereitet, also das sich dem hinzugeben oder daran Freude zu haben, für viele Menschen total schwierig. Ja. Also oder einfach ein heikles Thema, so, weil das bedeutet ja irgendwie auch, dass ich Spaß an meinem Körper oder Freude mit und an meinem Körper habe. Und so, da leiden ja einfach auch viele Menschen nach wie vor dran. So habe ich das Gefühl.
Ja, total. Also halt auch so diese Körperscham oder Bodyshaming ist ja auch so dieser Begriff. Also halt beschämt zu sein für den eigenen Körper, dafür, dass der Penis nicht groß genug ist oder dass die Brüste unterschiedlich lang sind, dass die inneren Labien zu weit rausragen, dass das nicht dem Schönheitsideal der Semmel Wulfa entspricht. So. Also da gibt's ganz viele Sachen, dass man zu klein ist, zu groß, zu dick, zu dünn. Und wir finden ja immer irgendwas, was uns nicht passt am eigenen Körper. Und das ist gerade halt in dieser Zeit auch der Pubertät, ist es ganz schwierig, auch so sich selber zu verorten und sich selber in Ordnung zu finden, weil man sich mit diesen Bildern so stark vergleicht und oft noch nicht die Stabilität hat, die man dazu bräuchte, sich selber in Ordnung zu finden und sich selber schön zu finden und diese kleinen Mängel als kleine Mängel zu nehmen oder etwas größere Mängel, was auch immer. Aber halt damit zu leben, zu sagen, ich muss nicht perfekt sein. Ich kann auch in diesem Körper mich wohlfühlen und Freude empfinden.
warum glaubst du, dass so dieses Scham-Thema, also hast du das Gefühl, das wird besser mit dem Alter, oder warum glaubst du, dass das dann, wenn es um Sexualität geht, noch mal mehr auf den Tisch kommt? So, weil es gibt ja, glaube ich, auch viele Menschen, die sagen so, ich bin okay mit meinem Körper, so wie er ist, aber wenn es dann darum geht, mich anderen gegenüber zu präsentieren oder auch mich in meiner Nacktheit zu zeigen, dann ist es nochmal was ganz anderes.
Also es kommt total drauf, also es ist sehr individuell, also es hängt auch von der eigenen sexuellen Biografie ab oder von der eigenen Körperbiografie ab, was man da erfahren hat, ob man eine Körperkommentierung erfahren hat, die einen das Leben lang verfolgt. Ja, wo du sagst, okay, da hat mal jemand meinen Busen kommentiert, da hat mal jemand meinen Hintern kommentiert, meine Beine, meine Füße, irgendwas. Und das trage ich mit mir mit. Also das ist, und das kann eben diese, du hast ja gesagt, also diese Scham auslösen, also eine Körperscham, sich ungenügend zu fühlen, wo es dann tatsächlich immer noch Menschen gibt, die halt sagen, okay, ich ziehe mich nackt aus, wenn es dunkel ist. Ja, das ist, oder ich brauche da keine helle Beleuchtung, ich möchte das nicht sehen. Und also das, was ich erlebe, ist, dass es mit dem Alter, dass man sich nicht mehr, und ich meine, okay, gut, das ist meine individuelle Erfahrung damit. Ich habe das Gefühl, man vergleicht sich weniger mit den Idealen, mit Körpermaßen und so weiter. Wobei Heidi Klum jetzt, wie alt ist die? Die ist jetzt auch
über Anfang, Mitte 50, ja, irgendwie so.
Ja, und so, ja. Und ist dann, hat dann aber immer noch so diesen perfekten Körper, wo halt viele Frauen denken, wenn die das kann in ihrem Alter, dann ist das eigentlich auch der Appellativ an mich, ich muss auch so sein. Oder ne, es ist möglich und ich versage in dem Moment, wo ich nicht so performe. Aber ich erlebe einfach auch viele Menschen, die diesen Zugang zur Sexualität dann irgendwann finden, unabhängig von dem idealen Körperbild. Also das heißt, die haben halt richtig viel mehr Gewicht auf der Waage und können aber damit leben und können diesen Körper lustvoll bewohnen. Und das finde ich auch ermutigend, das finde ich schön. Da freue ich mich immer total, wenn ihr sagt, ja, okay, da kommt jemand vielleicht auch mit einer Schwere auch rein, also so sei, aber in dem Moment, wo die Person auf der Bank liegt oder berührt wird, da geht eine Welt auf. Da sagt, da ist jemand, der kann sich in alles reingeben, der oder die bewegt sich lustvoll, die gibt ihrem Atem aus, also ist in dem Moment freudig da und einfach ganz stark mit ihrem Körper auch verbunden. Na, also da gibt es dann, wo dann Sexualität eine Insel ist, wo plötzlich dann so diese Einheit, wo der Körper, ja, wo man wirklich in sich eins ist, anstatt immer so dieses diese Außenwahrnehmung auch ständig zu reflektieren. Wie sehen mich andere? Und dann plötzlich ausgeschaltet und dann plötzlich nur in diesem Moment zu sein. Und ja.
Voll schön. Also voll schön zu hören, dass das irgendwie möglich ist. Und dass Sexualität das auch ermöglicht. So, wenn es so viele Bereiche im Leben gibt, wo das eben vielleicht auch nicht der Fall ist, aber dann, wie du sagst, Sexualität als Insel, als Aspekt, in dem ich bestenfalls irgendwie so ganz in meinem Körper sein kann und ganz irgendwie bei mir sein kann oder dann eben auch gegebenenfalls bei meinem Gegenüber, aber ja erstmal irgendwie auch bei mir und meiner Lust und ja. Und dass das ja anscheinend auch, zumindest nach deinen Erfahrungen mit dem Alter, also dass das Alter auch ein Aspekt ist, so dass man sagt irgendwie so, ich lebe jetzt schon 30, 40, 50, 60 Jahre mit diesem Körper, den ich habe und wir haben schon irgendwie einiges durchgemacht und ich darf meinem Körper auch Freude erlauben. So. Also wie häufig leiden wir irgendwie an unserem Körper oder den Schmerzen, die wir haben, wenn wir, keine Ahnung, aufstehen, Schuhe zu binden, was auch immer, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, was auch immer. Und dem dann auch irgendwie vielleicht so eine Freude entgegenzusetzen in den Momenten, wo man dem Körper quasi auch zugesteht und erlaubt, auch einfach etwas Freudebringendes zu sein, so
ja.
An dem, woran wir halt häufig leiden oder ja, wie du auch gesagt hast, irgendwie auch um Frauen auch häufig an irgendwie den Falten. Ich glaube, es gab ja so diesen Trend oder diese Geschichte Sephora Girls, hieß das. Das waren so kleine 10-jährige Mädchen, die irgendwie in diesen Sephora, das ist so ein Beauty-Laden, ein ja. Beauty-Laden gingen und mit 10 oder 12 schon angefangen haben, irgendwie Anti-Aging-Sachen zu kaufen. Wo du denkst, so, what the fuck, so. Aber so dieses Leiden an dem Alterungsprozess, an dem, was sich an meinem Körper verändert, wenn ich älter werde, was nicht mehr so einfach geht oder was nicht mehr so schön aussieht, wie eben die Ideale, die ich permanent vorgehalten bekomme, dann trotzdem irgendwie noch Momente zu haben, vielleicht hoffentlich in der Sexualität, wo ich sagen kann, so, hier habe ich einfach nur Freude an meinem Körper und an dem, was mein Körper für mich bereithält auch.
Ja. Und da ist es halt, also in der partnerschaftlichen Beziehung ist es halt dann, glaube ich, total wichtig, dass du jemanden hast, der dir vorurteilsfrei begegnet und der dich wertschätzt, wo du sagst, okay, die Person mag mich so, wie ich bin. Die mag das, was ich bin, wer ich bin, wie ich bin. Und ich muss mich nicht verstellen. Ich kann mich hier wirklich loslassen. Das ist ein sicherer Raum. Und dann natürlich, ne, also wenn man keinen Partner hat, aber das heißt nicht, dass die Sexualität schlechter sein muss. Ne? Also in Selbstliebe-Ritual, Masturbation, ja, das Selbstbefriedigung, toll, wundervoll, dass es das gibt. Ja, und auch der Aufruf, ja, lebt das und schaut, was euch dabei Spaß macht. Ja, also nicht, ich muss jetzt warten, bis ich den richtigen Partner finde, der meine Sexualität dann erweckt. Nein. Der Erwecker oder die Erweckerin deiner Sexualität bist immer noch du. Du kannst auch diese Verantwortung nicht auf jemand anders projizieren. Also da ist es, das ist ein Auftrag, den wir haben. Wir haben einen Göttinnen gegebenen Körper. Ja, das ist dessen Auftrag. Nimmt ihn in Besitz, bewohnt ihn lustvoll, bewohnt ihn freudvoll. Das ist, glaube ich, der Auftrag. Und dann können wir ganz anders auch in Begegnung gehen. Dann können wir auch Sexualität anders erleben. Wenn wir wissen, was uns Freude macht, dann haben wir ein ganz wesentliches Wissen, was wir auch in eine partnerschaftliche sexuelle Begegnung mitnehmen können. Ja.
Wissen Menschen das? Wissen Menschen, was ihnen Freude bereitet? Oder ist es, also du hast vorhin auch von Neugier gesprochen und ich meine, der Körper verändert sich ja auch und total. Ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwie so Phasen gibt, in denen ich irgendwie machen kann, was ich will und meinem Körper bereitet nichts Freude gefühlt oder dass man irgendwie auch diese Neugier sich behalten muss, das immer wieder irgendwie neu zu entdecken.
Ja, auch diese Momente, also das, was du erwähnst, also auch Momente, wo du sagst, okay, da ist gerade nichts. Dem entspannt zu begegnen, was schwierig ist, weil man nicht weiß, wie lange dauert denn das? Habe ich jetzt meine Sexualität, meine Lust, meine Libido komplett verloren? Sondern da einfach zu sagen, ja, okay, das ist jetzt eine Phase, das im Moment ist das so, vielleicht, und wenn es dann für ewig so bleibt und man nichts vermisst, wunderbar. Ne, auch das ist erlaubt, aber halt dem nicht angstvoll zu begegnen, sondern zu sagen, Sexualität ist im Wandel, wir verändern uns ständig. Wenn man die Pille nimmt, dann lässt die Libido in der Regel deutlich nach, was ja ziemlich pervers ist. Ne? Man macht sich bereit für eine folgenlose Sexualität. Also das heißt, man kann schon mal nicht schwanger werden. Diese Angst ist dann nicht mehr da, so im Hintergrund. Schwingt dann nicht mehr mit in Zeiten, wo man nicht schwanger werden will. Sondern man könnte sich eigentlich loslassen, freudvoll da sein und plötzlich merkt man, okay, aber so wie früher ist es nicht mehr. Ja. Mhm. Und letztendlich verändert es einfach die Hormone und das ist die Pille hat in der Regel die Wirkung, dass Libido reduziert wird.
Finde ich gerade ganz spannend, dass du das erwähnst, weil ich gerade auch so überlege, ich habe sehr früh angefangen, die Pille zu nehmen. Also ja, ich glaube so, als ich meinen ersten Freund hatte, irgendwie so mit 16, Und dann auch recht lange. Mittlerweile nehme ich sie auch schon länger nicht mehr. Aber so dieses Sexualität befreit erleben hat quasi bei mir mit, ja, ich würde mal sagen, Mitte, Ende 20 erst begonnen. Oder Mitte 20, nicht Ende 20, ist ein bisschen zu spät, aber so Mitte 20, dass ich dann auch erst das erste Mal irgendwie so von mir aus das Gefühl hatte, ich habe die Freiheit, also jetzt unabhängig von dem Pillenaspekt, aber auch da hatte ich so irgendwie auch das erste Mal so eine innere Freiheit, mich damit irgendwie auseinanderzusetzen oder auch das Gefühl so, okay, let's see where it goes, so ungefähr, mal gucken, was mir eigentlich Freude bereitet und wie das auch Einfluss hat oder ja, wie das auch Partnerschaften beeinflusst und ähnliches. Aber ja, das waren fast 10 Jahre, die quasi die Sexualität da war, aber längst nicht so gelebt wurde, wie sie hätte vielleicht gelebt werden können, sag ich mal so.
Mhm. Wo man das Potenzial gar nicht ausschöpfen konnte oder noch keine Ahnung hatte, was das für ein Potenzial hat.
Wenn man möchte, dass es dieses Potenzial hat, genau, wenn es eigentlich da wäre, ja.
Ja, ich hatte auch am Anfang das Gefühl, also ich hatte eine 3-jährige Beziehung, bei der es keinen penetrativen Sex gab, aber es gab halt alles andere, also so mit 16. Und als ich dann, die Beziehung ging irgendwann zu Ende und dann hatte ich relativ schnell eine Affäre mit einer Frau, einer erfahrenen Frau und mit der hatte ich dann penetrativen Sex auch. War aufregend, aber es war, wo ich dachte, okay, das ist es jetzt? Das soll es gewesen sein? Okay, da fand ich das andere, fand ich vorher viel spannender. Das war irgendwie viel facettenreicher und nicht so schnell. Das war dann auch jemand, die dachte, Männer wollen schnell den Sex. Und das hat auch länger gedauert. Also bei mir hat es jetzt auch dann nochmal mit 49 habe ich eine Ausbildung zum Tantra-Masseur gemacht. Da war meine Ehe nach 20 Jahren ging die zu Ende. Und ich habe mich wieder neu aufgemacht und da kam was Neues, also wo ich dachte, oh wow, so geht es auch. Und dann hatte ich nochmal ein paar Jahre später, 5 Jahre später, habe ich eine Ausbildung zum Sexological Bodyworker gemacht. Und da sind einfach auch viele Selbsterfahrungsanteile dabei, wo ich gemerkt habe, wow, das geht ja noch weiter, da ist ja noch mehr da. Und dann auch wieder Sachen, die ich früher als schamhaft erlebt habe oder wo ich drückt, immer wieder ein Stück weit loslassen zu können und zu sagen, ah, okay, ich kann jetzt freier damit umgehen. Also auch dieses Gefühl, ich habe keine Erektion. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist jetzt hier nur los? Sagt, okay, ich habe jetzt gerade keine Erektion. Das ist alles okay, wundervoll. Ah, jetzt kann man ganz andere Sachen machen. Ja, also dann kommt vielleicht die Erektion oder sie kommt in der Begegnung nicht. Aber es ist halt anders mit Sachen umzugehen und zu sagen, mehr Gelassenheit zu entwickeln, die Situation zu feiern, so wie sie ist. Nicht mehr irgendwo hin zu müssen, sondern wirklich beieinander zu sein oder auch in der beim Masturbieren, bei der Selbstliebe. Ja, also auch da mehr entdeckt zu haben, auch in den letzten Jahren. Also da geht immer noch was, wo ich sage, ach okay, spannend, oh wie schön. Ja, das hört nicht auf. Ja.
Ich habe ein bisschen von mir erzählt und du hast jetzt auch von dir und deiner Erfahrung erzählt. Hast du das Gefühl, dass es einfacher wird, in der Gesellschaft über Sexualität zu sprechen? Oder ist es nach wie vor so, dass vieles da noch irgendwie ein Tabuthema ist und auf der anderen Seite man irgendwie so übersexualisiert ist mit bestimmten Bildern oder auch Pornografie natürlich? Mhm. Ist das immer noch so unausgeglichen? Das ist so meine persönliche Wahrnehmung, aber du hast damit mehr zu tun als ich. Wie ist deine Wahrnehmung?
Also meine Wahrnehmung deckt sich mit deiner. Definitiv. Okay. Also so eine Übersexualisierung im Gesellschaftlichen, im Medialen. Und irgendjemand hatte auch mal geschrieben, dieser Geschwätzigkeit in den Medien oder in der Öffentlichkeit, Übersexualität steht ein Schweigen in den Schlafzimmern gegenüber. Das heißt, man redet nicht miteinander über das, was passiert oder auch über das, was nicht passiert. Man tut sich, also viele Paare oder ich glaube der Großteil der Paare tut sich extrem schwer zu äußern, was es bräuchte, damit es besser ist. Irgendwann zieht man sich stillschweigend aus dem Geschehen zurück in irgendeiner Form. Ja, also da man merkt, okay, die Frequenz wird weniger oft. Manche haben aber auch, ja, oder also ja, also manchmal versiegt es so. Ich habe aber auch KlientInnen, die das eheliche Sexleben weiter zelebriert haben, ohne dass es ihnen Spaß gemacht haben. Die wussten genau, was ihrem Partner, ihrem Ehemann in dem Kontext Spaß macht, was es braucht, damit er zum Orgasmus kommt. Und es war auch dann immer wichtig, dass sie zumindest so getan haben, als ob sie zum Orgasmus kommen oder dass es ihnen Spaß macht. Und die halt dann ganz, die nach Jahrzehnten, also 10 Jahre, 15 Jahre später, dass ihren Partner haben wissen lassen. Sie haben ihren Partner damit konfrontiert, das, was in den letzten 10, 15 Jahren passiert war, da bin ich nicht vorgekommen und jetzt ist Schluss. Also so. Und das ist natürlich dann auch, da bricht eine Welt zusammen. Ne? Das sagt ja, okay, eigentlich müssen die Partner es doch wissen, eigentlich müsste das doch, ne, wenn sie, aber für viele ist das, die fallen aus allen Wolken. Die dachten, ja, wir haben hier ein einvernehmliches und auch eigentlich doch ganz schönes Sexualleben. Irgendwie scheinen wir hier einen Modus gefunden zu haben, der uns beiden passt. Und dann wird es halt schwierig. Also von daher immer die Kommunikation ist so wichtig und man sollte halt damit anfangen, wenn man jemandem begegnet, gleich darüber reden, gleich auch in Momenten sagen, wo was zu fest ist, wo man es fester braucht, wo was besonders schön ist oder wo irgendwas gar nicht passt. Ja. Und da, dem steht halt so dieser eine Mythos, also Bernie Silbergeld, der hat die neue Sexualität der Männer ein Buch geschrieben, das ist, glaube ich, Anfang der 90er Jahre rausgekommen. Und da sagt, okay, es gibt 12 Mythen über Sexualität. Der erste Mythos ist, wir sind aufgeklärte Menschen und haben Spaß an Sex. Also so, und wenn du da irgendwie Fragen hast oder irgendwas klären musst, dann outest du dich als der Laie. Und wenn es dir keinen Spaß macht, hast du auch das Gefühl, du machst irgendwas verkehrt. Also wenn du nur den Druck erlebst und irgendwie performen musst, aber keinen richtigen Spaß hast, dann teilst du das auch nicht gerne mit. Ne? Also das ist halt dann, ja. Und da gibt es halt viele dieser Mythen, die uns eigentlich behindern, ja, im Umgang miteinander. Also sagen, okay, also ich fand es ganz spannend, also so, dass er Anfang der 90er, also vor 30 Jahren, beschrieben hat, welche Mythen es gibt im Kontext der Sexualität, auch im Kontext der männlichen Sexualität, also aber gilt dann auch für beide Geschlechter. Oder für alle Geschlechter, weil wir letztendlich ja alle in dieser Form auch sozialisiert sind. Und wir tun uns immer noch damit ab. Also davon ist, ne, wenn ich das durchlese, dann sage ich, okay, nee, diese haben alle noch Bestand. Also wir sitzen immer noch dem gleichen Irrglauben auf.
Was sind das so für Mythen? Weil hast du irgendwie noch so ein, zwei im Kopf, was er so...
Berührungen sind sexuell oder sollten zu Sex führen.
Okay, So dieses Zielgerichtete einfach aus, dass genau. Man sagt, wenn man sich berührt, dann das muss dann Signal. Irgendwo hinführen.
Genau, ja. Und das halt, was halt bei vielen ja dann auch dazu führt, schon Berührung komplett abzublocken. Also sowohl Männer als auch Frauen berichten das. Sagen, okay, meine Partnerin, mein Partner, wenn die mich berührt, dann ist das ein Zeichen. Na, wenn ich mich darauf einlasse, dann laufe ich Gefahr, dass da eine Dynamik in Gang kommt, die ich nicht mehr stoppen kann. Wer A sagt, muss auch B sagen.
Krass.
Ja. Und dann kommt Berührung auch nicht mehr vor. weder Sexualität noch Berührung. Und dann wird es dann so eine distanzierte Beziehung, wo man sich vielleicht noch Küsschen gibt oder vielleicht sich noch auf dem Sofa so einigermaßen nah sein kann, ne, beim Serienschauen. Aber bloß nicht zu nah, weil das könnte sein, dass es halt dann in eine Richtung läuft, die man nicht will.
Es ist traurig.
Ja, traurig, total traurig.
Ja.
Und das ist ja auch oft so, ne? Dass also dann läuft man in der Dynamik hinein und man weiß dann oft gar nicht, wann hat denn das eigentlich angefangen, sich zu verändern? Was ist da passiert? War das nach der Geburt der Kinder? Was war das, also nachdem wir zusammengezogen sind? Ja, also für manche ist es ja dann auch so ein Punkt. Plötzlich verändert sich was äußerlich in der Beziehung, wo man sagt, eigentlich wird eine Barriere abgebaut. Wir können jetzt leichter zueinander kommen. Ne? Es ist, zwischen den Königskindern liegt kein Fluss mehr, sondern wohnen im gleichen Schloss. Aber diese Barriere war für manche, ne, dass man eigene Wohnung hatte. Das war vielleicht ein ganz wesentliches Element der Spannung, die zwischen einem Paar auch existiert hat. Oder ein wesentlicher Teil, dass man einfach auch selber Zeit hatte und eigenen Raum hatte. Und plötzlich fehlt was und bringt dann dieses System der Beziehung aus dem Gleichgewicht. Erlebst du es? Also, was hast du für ein Gefühl? Also, weil aus deiner Generation sind jetzt dann relativ wenige bei mir. Mhm. Hast du das Gefühl, die jüngere Generation oder deine Generation ist freier mit Sexualität? Oder ist das nur eine Ausnahme? Also ist es nur eine Randgruppe, also so eine sexpositive Community, die eine kleine Randgruppe innerhalb der Altersgruppe darstellt?
Ja, ich glaube. Also was ich wahrnehme, dass diese Mythen oder diese Vorstellung von was ist guter Sex oder was gehört zu gutem Sex dazu, ich glaube, die werden nur erweitert oder übertragen, aber nicht aufgelöst.
Mhm,
so, ich glaube, was ja irgendwie in meiner Generation oder so in letzter Zeit auch immer ein bisschen größer wurde, war so Thematik BDSM oder wie du sagst, so sexpositive Events und ähnliches. Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die grundsätzlich, glaube ich, neugierig sind.
Ja.
Aber ja, auch mit diesem Film irgendwie 50 Shades of Grey, da war dann auf einmal klar, okay, so ein kleiner BDSM-Teil gehört irgendwie vielleicht zur guten Sexualität dazu. Wo man sich denkt, okay, das Bild dessen oder die Idee dessen, was guter Sex ist, wurde einfach nur erweitert um ein weiteres Bild. Hm. Dass das aber für viele Menschen überhaupt gar nicht das Ding ist. So, das war, glaube ich, einfach nur so ein weiteres Bild. Und ich erlebe in meiner Generation und ich, dass eigentlich vieles ähnlich geblieben ist. Also persönlich bin ich verheiratet, ich habe keine Kinder, ich werde keine Kinder haben, ich lebe nicht mit meinem Partner zusammen in einer Wohnung. Und gleichzeitig erlebe ich meine Generation als eine, wo das so es trotzdem gerade wieder eine große Gruppe gibt, die wieder früh geheiratet haben, die irgendwie auch früh schon irgendwie ein Kinder bekommen haben oder mit dem Partner zusammengezogen sind. Oder sogar ein Haus gebaut haben. Und natürlich will ich mir nicht anmaßen, irgendwas über deren Sexualleben oder ähnliches zu sagen. Und ich habe da auch keine Ahnung von, aber ich weiß, dass da zumindest so in freundschaftlichen Beziehungen jetzt nicht viel drüber geredet wird. Zumindest in den Beziehungen, die ich erlebe. So. Ich glaube nicht, dass die Probleme nicht da sind. Ich glaube nur, dass sie, wie gesagt, so ein bisschen aufgeweicht wurden, beziehungsweise man neue Mythen an die Hand bekommen hat, neue Bilder an die Hand bekommen hat, mit denen dann irgendwie eine vermeintlich gute Sexualität ermöglicht wird, dass die aber für ganz viele Menschen trotzdem nicht passen oder das Herausfinden der eigenen Lust über BDSM und 50 Shades of Grey hinausgeht, ist, glaube ich, trotzdem noch nicht so wirklich überall angekommen. Und meine Generation ist ja eben auch noch die große Pillengeneration, sage ich mal so. Also wie gesagt, ich habe mit 16 angefangen, die Pille zu nehmen und habe die, glaube ich, ungefähr 10 Jahre genommen, bis ich gesagt habe, so jetzt nee, möchte ich nicht mehr. Und ja, wie du sagst, natürlich beeinflusst die Pille auch irgendwie die Libido. Und ich glaube, anders als es mittlerweile ist, war es eben gang und gäbe, die Pille zu nehmen. Ich erinnere mich irgendwie an eigentlich, glaube ich, keine meiner FreundInnen, die die Pille nicht genommen hat. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wenn man jetzt aufwächst, ob auch bei den FrauenärztInnen nochmal anders darüber aufgeklärt wird, auch über die Nebenwirkungen. Aber bei mir war das kein Thema, darüber zu reden. Über Nebenwirkungen oder über Libidoverlust oder was auch immer. Und insofern, du hast nach meiner Generation gefragt, so lange Rede, glaube ich, wie gesagt, dass sich es nur ein bisschen verschiebt, aber nicht gänzlich verändert. Und vielleicht ein bisschen mehr Neugier da ist, aber auch ein ganz großes Sicherheitsbedürfnis. Und womit bin ich sicher? Ich bin sicher, wenn ich sozusagen das abarbeite, was ich vermeintlich denke, was meinem Partner gefällt, meiner Partnerin. Das ist ja auch eine gewisse Sicherheit, so ein einfacher penetrativer Sex, wie du gesagt hast. Wir haben ein Vorspiel, es gibt einen Orgasmus von dem Mann, vielleicht auch noch von der Frau, aber eben dann vielleicht nicht vaginal, sondern anders so, wenn es noch passt, und danach schläft man ein. Und das ist natürlich auch eine Sicherheit, ne? Also gerade in so einem Bereich, wo man sehr schnell sehr verletzlich ist und sich ja auch zeigen wollen muss, ist es natürlich viel einfacher zu sagen, ich gehe auf Nummer sicher und mache das, was meinem Partner gefällt, und dann wird es schon okay sein.
Ja, also das, ich finde das ganz spannend auch. Also zwei Sachen. Also plötzlich wird der Leistungskatalog noch größer. Plötzlich kommt noch BDSM dazu. Oder wir sehen im Porno, der jetzt dann für die, ne, also ich schaue auch Pornos, und ich würde das überhaupt nicht verurteilen. Aber wir sehen vielleicht auch als Jugendliche im Porno Sachen, die dann zum Standardrepertoire gehören und haben das Gefühl, das müssten wir auch machen. Ja, also noch mal so mehr auf die Schultern gepackt, mehr Druck. Weil das in dem Moment, wo es das Gesehen uns Lust macht oder Freude, das ist nochmal was anderes. In dem Moment, wo es uns Druck macht, das ist eher so kontraproduktiv. Dieses, was du erzählt hast, diese Verantwortung, also diese, nein, wir machen, dass wir auf der sicheren Seite sind, wenn wir das tun, was wir glauben, dass unser Partner mag oder was ihm doch letztes Mal gefallen hat oder eigentlich so die letzte Zeit doch scheinbar funktioniert hat. Also, also das ist gefühlt das Sichere. Oder sind wir auf der sicheren Seite. Aber tatsächlich verändert sich das ständig. Also so, ne, manchmal habe ich am Morgen auf was Lust, wo ich sage, okay, mittags oder abends, wenn da noch mal das Gleiche kommt, dann auf keinen Fall. Ja, aber am Morgen stand es halt an. Ja, das ist wie beim Essen. Also es sagt, okay, vielleicht gibt es da auch andere Bedürfnisse am Abend, am Nachmittag, am Morgen. Am nächsten Tag, in der übernächsten Woche. Also sexuelle Bedürfnisse und Wünsche verändern sich. Und das ist halt, ich finde, das ist schön, wenn man da so ein... Man wird das Blatt nicht immer ganz weiß haben. Ja? Manchmal ist es auf der Rückseite beschrieben. Und man sieht es durchscheinen. Manchmal steht da vielleicht schon was drauf. Aber... ich finde das total spannend, in eine Begegnung zu gehen, wo ich noch nicht weiß, was passiert. Wo noch nicht klar ist, was man zusammen machen wird. Und wo man diesem spielerischen Raum geben kann. Auch der Freude, auch dem Lachen. Ja, also da. Und der Punkt, die Verantwortung für den anderen zu übernehmen, ist, halte ich immer für gewagt. Halte ich für extrem gewagt. Das heißt ja auch, wenn jeder auf sich selber achtet, ist für alle gesorgt. Oder wenn jeder für sich selber sorgt, ist für alle gesorgt. Und das hat was. Ja, in dem Moment, wo jeder auch klar darauf achtet, ist es gerade okay, ist es gerade schön, entlastet es die andere Person extrem. Also wie schön, wenn jemand in der sexuellen Begegnung zu mir sagt, nein, das mag ich nicht. Wundervoll. Ja, ich erlebe das nicht als Ablehnung. Ich erlebe das als Kontakt. Also da achtet jemand auf sich. Und alles, ich kann, natürlich kann ich dann übergriffig sein und kann sagen, okay, aber ich will das so und so, und dann wird es so ein Problem. Ne? Aber eigentlich gibt mir jemand dann eine Guideline, eine Richtlinie, an der ich mich orientieren kann. Und sagt, ja, wunderbar. Und wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann sage ich auch nein. Oder sag, ah ja, das ist gerade toll, das mag ich gerade total gern. Kannst du es weitermachen, bitte? Also da dann eher weniger zu versuchen, dem anderen zu gefallen. Das ist, glaube ich, oft ein Punkt der Beziehung oder auch in Begegnungen. Und wenn das nur ein One-Night-Stand ist, ja, der kontraproduktiv ist. Also gerade bei One-Night-Stands könnte man dann natürlich auch sagen, ja, okay, also Leute, ihr vielleicht begegnet euch nie wieder, dann achtet ihr jetzt wenigstens auf euch. Ja. Manchmal ist es ja bei einem One-Night-Stand einfacher als in einer Beziehung, wo man sagt, ich möchte den anderen nicht verletzen, ich weiß, der ist so empfindlich, bla bla.
Ja. Das ist es natürlich. Es sind dann ja eben auch Gefühle dabei. So. Und du hast ja vorhin das Beispiel gebracht von der Frau, die irgendwie gesagt hat, so, sie hat irgendwie in ihrer Ehe das 10 Jahre lang so gemacht, wie ihr Mann das wollte. Und dann sagt sie so, jetzt nicht mehr. Und also natürlich bricht dann auch bei dem Mann, glaube ich, ganz viel auf oder zusammen oder wie auch immer. So. Also es ist ja eben, also ich meine, wir können es ja nicht voneinander trennen, die Gefühle. Und wie du sagst, es ist ja der Optimalfall, dass jeder auf sich achtet und jeder so für die eigene Lust auch verantwortlich ist. Aber klar reagiere ich mit Gefühlen auf das, was mein Gegenüber sagt. Erst recht, wenn es eine partnerschaftliche Beziehung ist. Und der eine Aspekt ist, das nicht als Ablehnung zu empfinden, zu sagen, wenn mein Gegenüber sagt, so, hey, nee, das möchte ich gerade nicht. Das andere ist natürlich, wenn irgendwie der Partner nach 10 Jahren Ehe sagt, du, wir haben das jetzt 10 Jahre lang so gemacht, müssen ja gar nicht 10 Jahre sein. Das reicht ja auch schon in einer, keine Ahnung, 3-Jahres-Beziehung. Wir haben das jetzt irgendwie ein Jahr so gemacht. Eigentlich habe ich das nie so gewollt oder eigentlich hat das nie mir entsprochen. Da sind ja Gefühle einfach, die hängen ja mit drin. Die können wir dann ja nicht ausschalten.
Definitiv. Also das ist ja Frustration und Trauer, Angst um die Beziehung, Wut. Ganz stark. Also wie wütend manche Paare aufeinander sind, ohne es sich jemals gesagt zu haben. Ja. Oh Gott. Ja. Also, ja, also das ist halt einfach auch so ein Gefühlswirrwarr, wo es ganz schwierig ist. Auch daraus, also das klar zu formulieren oder in einer wertschätzenden Form auch den Wunsch nach Veränderungen zu formulieren. Sagt, ich würde gerne mal was anderes ausprobieren, und zwar das und das und das. Wie sieht es bei dir aus? Und ich meine, das ist dann manchmal, manchmal sind dann auch konträr, also die Frau will BDSM, der Mann will Tantra oder umgekehrt. und dann muss man schauen, also kann sich einer der beiden darauf einlassen? Will der eine das andere mal probieren? Gibt man sich da eine Chance? Was braucht es an Rahmenbedingungen, damit man sich darauf einlässt? Oder sind das Sachen, wo man sagt, okay, wir haben erkannt, wir haben da unterschiedliche Bedürfnisse, wir haben unterschiedliche Experimentierfelder. Dann gehen wir doch einfach, lassen wir dem anderen die Freiheit, sich auch zu erfahren und Erfahrungen zu machen. Und das kann natürlich sein, dass es dazu führt, dass wir uns voneinander entfremden. Aber es kann auch was Wundervolles sein. Wir sagen, jeder bringt aus diesen zwei Bereichen was mit in die Beziehung, was sich wieder befruchtet und wo es sagt, ah, okay, spannend, wie interessant, aber du zeigst mir das, ich zeig dir das. Ja, kann was Wundervolles sein.
Ich bin gerade nochmal bei der Angst gelandet, weil ich gedacht habe, so ja, aber ich glaube, ich bin ein total ängstlicher Mensch und ich hätte dann immer Angst davor, dass mir irgendwas verloren ginge oder so. Also so aus so einem Sicherheitsbedürfnis heraus, so immer wieder zu sagen, so nee, das ist jetzt, also von dem, was du jetzt gerade berichtet hast, das ist mein Partner und ich vertraue dem und wir gehen das irgendwie gemeinsam, wir machen irgendwie den gemeinsamen Weg und schauen, was wir tun können, irgendwie, dass wir beide wieder eine erfüllte Sexualität haben. Ich kann mir vorstellen, ich war noch nie in der konkreten Situation, aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass ich da auch ein total ängstlicher Mensch einfach wäre. Mhm. So, und da, das so, glaube ich, mein vornehmliches Gefühl wäre. Mhm. Ich glaube, auf der einen Seite Angst, mich auf irgendwie diesen Prozess einzulassen. Und auf der anderen Seite natürlich auch Angst um die Partnerschaft, so, weil Sexualität irgendwie, vielleicht auch nicht für jeden, aber für mich zumindest, ich bin ein sehr körperlicher Mensch, ja, immanent zu meiner Partnerschaft gehört. So. Hm, hm. Das ist ein wichtiger Teil davon. Und wenn sich da was verändert, wie du sagst, verändert sich ein Stück weit auch die Partnerschaft. Und das, da muss man sich drauf einlassen wollen.
Hm, ja? Ja, man muss halt auch irgendwie so an diese, die viel beschworene Komfortzone, ja, und was sage ich, okay, also wo man sich sicher fühlt. Wie fühlt sich das an, sich der Grenze anzunähern, einen Schritt über die Grenze zu machen, wieder in diese Komfortzone zurückzukommen, nochmal zu überprüfen? Will man das ausweiten? Will man bestimmte Schritte gehen oder nicht? Also ich glaube, es ist da einfach auch so dieses, sich wirklich ernst zu nehmen und auch mit diesen, wenn du sagst, du bist ein ängstlicher Mensch, das dann auch zu wertschätzen, dass sie sagen, ah, okay, ich habe das erkannt, das ist ja ein Erkenntnisprozess, das ist sicherlich auch eine Ressource, ja, also so Sicherheit, ist eine Ressource. Und da dann zu schauen, okay, und was will ich noch, was will ich außer einem sicheren sein oder was ist mir wichtig, damit dieses Bedürfnis Sicherheit auch für mich erfüllt wird und ich trotzdem noch dem anderen Aspekt, den du auch hast, Neugier, dass du das auch verwirklichen kannst und dem nachgehen kannst und spielerisch sein kannst. Ja? Mhm. Oder Leichtigkeit einlädst. Oder, ja. Was vielleicht vermeintlich dann, also sag ich, okay, das ist vermeintlich entgegengesetzt zu dem, was da eigentlich Sicherheit ist. Aber viele Sachen lassen sich einfach auch vereinbaren. In dem Moment, wo man es wirklich anerkennt und sieht, findet man auch Wege, Sachen auch zu vereinbaren, die scheinbar gegensätzlich sind.
Mhm. Ja, also leuchtet mir total ein. Ich glaube, es ist auch einfach vieles, so dieses sich einlassen auf den Prozess, ebenso wie sich darauf einlassen, dass irgendwie die Bilder, die Ideen von Sexualität, die wir mitbekommen haben, wodurch auch immer, nicht so bleiben müssen, sich permanent verändern und auch nichts mit unserer Realität zu tun haben müssen.
Ja.
So, also das muss nichts mit mir zu tun haben, was ich erzählt bekomme, was ich sehe, was ich, was ich um mich herum wahrnehme.
Mhm. Ja. Ja. Ja.
Was ist für dich der spannendste Aspekt an deiner Arbeit?
Ja, ich mache ja unterschiedliche Sachen. Also ich mache Sexualcoaching, das heißt, ich begleite Menschen bei Themen ihrer Sexualität, als Sexological Bodywork, dann eben auch mit Berührung, mit Körperarbeit an der Bank. Tantra-Massage. Ich mache Sexualbegleitung, also das heißt, ich begleite Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen oder die im Altersheim auch wohnen und das Bedürfnis nach Intimität, Nähe, Geborgenheit oder Sexualität auch äußern. Was ist das Interessanteste daran? Ich glaube, die Vielfältigkeit. Ja, also Menschen zu begegnen in dieser ganz verletzlichen Situation, also wo sie den Wunsch nach Berührung oder nach Intimität und Geborgenheit äußern, also wo sie sich nackig machen. Also in vielen Fällen, also ich mache auch Kuscheltherapie, also da ist ja mit der Nacktheit jetzt weniger, aber okay, also aber dieses nackig machen dann in der Form, wo sie sagt, okay, sie zeigen sich in ihrer Verletzlichkeit.
In ihren Bedürfnissen ja auch natürlich, und also mit ihren so ganz intimen Bedürfnissen, ja.
Und ich finde das ganz, ich bin ganz gerührt auch immer, dass ich Menschen begleiten darf in diesem Prozess und dass sie mir das Vertrauen schenken, sie begleiten zu dürfen. Ich glaube, ich kann ihnen gut diesen sicheren Raum zur Verfügung stellen und einen vorurteilsfreien Raum, wo sie wissen, sie sind angenommen, so wie sie sind. Also ja, fühlen sich wohl bei mir. Und das ist, glaube ich, so dieses mich in Verbindung zu gehen. In Verbindung zu gehen und diese Verbindung, die dauert dann eine Stunde, zwei Stunden, vier Stunden. Und Teil dieser Veränderung zu sein, die da angestoßen wird. Oder Zeuge zu sein. Manchmal ist es auch nur zu bezeugen, da zu sein, den Raum zu halten. Und das bewegt mich, und wo ich auch sage, okay, das mache ich gerne, das finde ich, das gibt mir was. Da habe ich das Gefühl, ich bin wertvoll. Das, was ich mache, macht Sinn.
Voll schön, weil das ja was total Gegenseitiges sein kann. Also du stößt etwas an, vielleicht stößt du sogar eine Verwandlung, einen Prozess in dem Menschen an, kannst das, wie du sagst, bezeugen, beobachten. In so einem ganz sensiblen, in so einer ganz sensiblen Thematik, so was sehr Intimes. Und gleichzeitig bezeugst du das, und das wiederum schenkt dir Sinnhaftigkeit und Bedeutsamkeit. So, und das ist ja in dem Sinne, kann, aber muss nicht zwingend Sexuelles sein, aber was auf jeden Fall sehr intim ist. Was dann ja auch geschieht, so mit der Sinnhaftigkeit auf der einen Seite und vielleicht ja auch ein Stück weit Verwandlung der KlientInnen, die du hast, auf der anderen Seite.
Ja.
Voll schön.
Ja, es gelingt nicht immer. Es ist, ne, ich habe immer wieder auch Menschen, die sagen, okay, das ist, die nehmen sich das vor, zum Beispiel zur Tantra-Massage zu gehen oder zu einer Sexualberatung und so. Ja, die nehmen sich das vor, aber denen fällt es total schwer, sich zu öffnen. Ich habe mir jetzt, das musste jetzt mal sein, ich musste jetzt mal zur Tantra-Massage gehen. Okay. Und das ist, da passiert oft gar nichts, ne? Sondern es ist halt dann eher so, okay, es ist jetzt dann abgehakt, es war jetzt nicht so, hat mir jetzt nichts gebracht.
Sind wir wieder bei den Bildern, die man hat von dem, was man tun müsste. Ja, so. Genau. Ja. So, man müsste das jetzt mal machen und eben nicht aus diesem Intrinsischen heraus, da muss ich was verändern, weil ich das in mir spüre, dass ich da was verändern muss.
Dass man einen Ruf spürt, ne? Also wo es fast körperlich was sagt, ich möchte jetzt was verändern. Ich möchte das, was ändert, dass sich was ändert, ja.
Ja. Wir haben jetzt schon fast eine Stunde miteinander gesprochen. Wie geht's dir jetzt? Wie fühlst du dich jetzt? Wie ist so deine Stimmung gerade?
Ich finde es total spannend, weil es einen Weg gegangen ist, den ich gar nicht erwartet habe. Also so, wo ich auch gedacht habe, okay, was kommt jetzt alles? Insofern finde ich auch das Bild des weißen Blattes jetzt an der Stelle schön, wo ich sagte, okay, ganz spannend, was wir hier auf dieses weiße Blatt geschrieben haben, worüber wir uns ausgetauscht haben, was gekommen ist. Ja. Also bin ganz happy damit.
Schön. Zum Ende des Gesprächs frage ich immer noch meine Gäste, was sie den Hörenden, den Menschen, die eingeschaltet haben, mitgeben wollen in Bezug natürlich auf das, worüber wir gerade gesprochen haben, so ein bisschen. Was sind so deine Gedanken? Was möchtest du unseren HörerInnen gerne noch mitgeben?
Ja, ich wünsche oder ich lade die Zuhörenden ein, sich wirklich auf die Entdeckungsreise zu machen und da mit Freude dran zu gehen, auch ihre Sexualität zu entdecken und wirklich zu schauen, was ihnen Spaß macht, sich weniger an den Skripten anderer abzuarbeiten oder vielleicht auch mal die Routine, die man im Partnerschaftlichen entwickelt hat oder sagt, okay, so muss das sein, das alles mal loszulassen. Und wirklich nochmal zu spüren, nochmal ins Spüren und Fühlen zu gehen. Was tut mir gut? Was ist wirklich gut für mich? Was macht mir Spaß? Wo kann ich an dieses Gefühl der Freude wieder anknüpfen? Ja, was wir kennen. Also es gibt auch ein tolles Zitat von Cher Haidt. Habe ich jetzt nochmal gefunden. Was ich vielleicht kurz vorlesen mag. Sex ist ein intimer körperlicher Kontakt um der Freude willen und um diese Freude mit einem anderen Menschen zu teilen oder sie auch alleine zu genießen. Man kann Sex bis zum Orgasmus haben oder auch nicht. Man kann genitalen Sex haben oder auch nur körperliche Intimitäten, was immer einem gerade Freude macht. Wir haben nicht den geringsten Grund zu der Annahme, dass das Ziel immer Geschlechtsverkehr sein muss, dass wir unsere Gefühle, koste es, was es wolle, in dieses Schema pressen müssen. Es gibt keine Norm sexueller Leistung in der Außenwelt, an der man sich zu messen hätte. Man wird nicht von Hormonen oder von Biologie beherrscht. Du bist frei, deine eigene Sexualität zu entdecken und zu erforschen, was immer du willst, zu lernen oder zu verlernen. Mit anderen Menschen körperliche Beziehungen einzugehen, ganz gleich von welchem Geschlecht sie sind und alles zu tun, was dir Freude bereitet.
Schön.
Scherheit.
Ja, also sie wusste offensichtlich, was sie sagt oder schreibt.
Ja, total. Also es ist auch ganz eine der ersten Forscherinnen zu diesem Thema. Sie war früher mal Model und war dann an einem feministischen Lehrstuhl über Jahre, ist auch nach Europa ausgewandert, weil ihr feindselig in den USA begegnet wurde. Also da ist sie Druck ausgesetzt gewesen und dann auch in Deutschland gewesen. Es gibt jetzt eine aktuelle Dokumentation, die noch nicht in Europa zu sehen ist. The Disappearance of Cher Haidt. Also das heißt, das Verschwinden. Mhm. Sie wird kaum mehr rezipiert. Dabei hat sie so ziemlich die größten, die interessantesten und spannendsten Studien über männliche und weibliche Sexualität auch publiziert. Lohnt sich, man findet die Sachen noch im Antiquariat. Auch nochmal ein Tipp.
Sehr cool. Also Tipp, Scherheit, sich da mal ein bisschen näher einzuarbeiten, wenn man Interesse dran hat. Vielen, vielen lieben Dank fürs Gespräch. Ich bin auch ganz, ganz erfüllt und warm und freudig nach wie vor irgendwie und fand, wir hatten ein ganz schönes Gespräch und bin dir sehr dankbar für die Offenheit und für dein Erzählen und deine Gedanken. Und ja, vielen lieben Dank, dass du da warst und zu Gast
warst bei mir. Ja, vielen Dank dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.